Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Und
frohes neues Jahr.
Ja, frohes neues von uns. Wir haben uns lange nicht gemeldet. Schande auf unser Haupt.
Ach, ich finde es okay. Wir hatten Weihnachtspause, Neujahrspause. Jetzt hat mich noch ein Virus erwischt mal wieder.
Aber wir starten jetzt mit neuer Energie und ja, freuen uns mal wieder eine Folge aufzunehmen.
Ja, sogar eine fachliche Folge, kein Talk-Time.
Die wir wieder richtig vorbereiten mussten, mit Skript schreiben.
Oh ja, genau. Genau, heute, das ist tatsächlich ein Zuschauerwunsch, ein sehr langer Zuschauerwunsch, den wir jetzt endlich erfüllen. Es soll sich heute um das Thema Schilddrüse drehen.
Genau, spannenderweise war das eins der Themen im Staatsexamen bei mir.
Stimmt, das war dein Thema.
Das war mein Hauptthema, neben Diabetes insipidus und Hämophilie A.
Oh Gott, ja. Und das war auch das erste Thema, was wir überhaupt zusammen durchgesprochen haben für die Stecksvorbereitung.
Stimmt, ja, stimmt. Ja, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dieses Silvester war so viel schöner als letztes, wenn man nicht das Stecks so vor sich hängen hatte.
Ja, ja.
Man konnte sie ja richtig genießen, ins neue Jahr zu starten.
Genau, deswegen, wir wünschen euch auch nochmal ein frohes neues Jahr, ganz viel Erfolg für alle, die vielleicht Stecksjahr haben.
Gesundheit für alle, Freude.
Haltet durch, ganz viel Kraft, ganz viel Motivation.
Naja, wir haben, glaube ich, auch viele Hörer, die jetzt nicht Stecks machen müssen.
Kann, ja, aber es ist ja vielleicht.
Oder die im Studium sind, da ist es eigentlich jedes Jahr hart,
ja, das stimmt,
ob Stecks oder nicht. Ja. Ihr schafft das, Leute, wir haben es auch geschafft. Und damit ihr es schafft, haben wir jetzt eine coole Folge für euch. Ja, ich glaube, es ist ein ganz spannendes Thema, was auch, also in der Apotheke verkaufe ich sehr viel Schilddrüsenhormone. Dementsprechend glaube ich, das ist schon relativ relevant.
Genau, und es geht so um die üblichen Themen. Erstmal, wie funktioniert das überhaupt? Was ist die Schilddrüse? Was gibt es für Erkrankungen? Die Pathophysiologie, also wie funktioniert das? Unterfunktion, Überfunktion, die Therapie. Und dann, was ganz cool ist, haben wir noch einen Erfahrungsbericht für euch.
Genau, vielleicht an dieser Stelle schon mal ganz liebe Grüße. Ich habe eine Freundin, bei der wurde jetzt vor einiger Zeit Hashimoto diagnostiziert und die habe ich ein bisschen interviewt für euch. Deswegen, da haben wir dann auch noch ein paar praxisbezogene Antworten.
Ja, es geht hier Next Level ins Jahr 2020.
Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß.
Genau. Jetzt erstmal mit dem Aufbau der Schilddrüse. Und da können wir gleich mal noch so einen lateinischen Begriff droppen. Glandula thyroidae. Und ja, einfach mal ein bisschen Latein wieder, weil wir so lange keine Bio-Folge hatten.
Thyroidea gesagt.
Was habe ich gesagt?
Thyroidae. Ja. Ich hätte der gesagt.
Thyroidae. Naja.
Leute, Hauptsache, wir wollen hier professionell wirken. Nee. Naja, gut.
Nehmt uns einfach nicht für voll. Genau, weil wir so lange keine Bio-Folge mehr hatten. Steht aber bald auf jeden Fall auch nochmal an. Genau, das wäre jetzt der lateinische Begriff. Und die ist tatsächlich so 20 bis 25 Gramm schwer. Finde ich irgendwie viel für so eine Drüse, aber irgendwie auch nicht so viel.
Gar nicht viel.
Naja, aber ich finde schon...
Überleg mal, wie viel ein Mensch wiegt dann 20 Gramm dafür, was die alles macht.
Ja, das meine ich ja. Dafür ist es schon, naja, whatever. Auf jeden Fall umschließt die Luftröhre und besteht aus zwei Lappen und einer Brücke. Und sie ist halt auf der Höhe vom Kehlkopf und das finde ich immer sehr, sehr schön schmetterlingsförmig. Das konnte ich mir immer gut merken. Und wenn man sich so Bilder mal anguckt im Internet, dann hat man da eigentlich auch immer ein ganz gutes Bild vor den Augen. Genau, und dann haben wir ein Drüsengewebe. Genau, willst du uns dazu noch was sagen?
Genau, Drüsengewebe mit so Bläschen, die werden Follikel genannt. Und im Inneren haben wir dann das Kolloid. Und da finden wir dann auch die Speicherform unserer Schilddrüsenhormone, auf die wir später nochmal genauer eingehen. Aber genau, diese Follikel und das Kolloid sind auch so ein bisschen wichtig für die Bildung der Schilddrüsenhormone später.
Genau, also wir haben so eine follikuläre Organisation, die halt eben die Schilddrüsenhormone sezernieren und dazwischen haben wir dann noch C-Zellen und die würden Calcitonin produzieren. Aber darauf gehen wir nur ganz, ganz kurz ein. Ne?
Das wäre der nächste Punkt gewesen im Skript.
Super Überleitung.
Genau, was für Hormone? Über was für Hormone reden wir überhaupt? Und zwar das Hormon, was wahrscheinlich den meisten was sagt, das L-Thyroxin, Levothyroxin, T4. und das Triiodthyronin T3. Mhm. Außerdem, hier wie gesagt nur am Rande, das Calcitonin. Das wird auch in der Schilddrüse gebildet. Das ist halt dann wichtig für den Calciumhaushalt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist eigentlich auch spannend.
Knochenstoffwechsel, Osteoporose, ja, fand ich immer total cool.
Ich auch. Osteoblasten, Osteoklasten.
Oh, ich hatte so viele, die fanden das irgendwie scheiße, aber ich mochte das immer gerne, das Thema.
Ich auch.
Und es ist ja gerade für Frauen auch sehr relevant.
Das stimmt. Ja, das können wir auch nochmal besprechen. Das
machen wir noch, ja.
Gut, aber nochmal zu den Schilddrüsenhormonen. Ich habe ja schon gesagt, das war mein Stecksthema und ich durfte das dann tatsächlich aufmalen in der Prüfung. Wie sieht denn L-Thyroxin aus, hat er mich dann gefragt.
Stimmt, das musstest du ja machen.
Ja, ja, genau. Ach, ich wusste natürlich, bei dir steht es
auf dem Steckzettel.
Und zwar ist es abgeleitet von der Aminosäure Tyrosin. Das heißt, ich habe dann erst mit Tyrosin aufgemalt und dann war ich so, ja, und da sind jetzt so 3 oder 4 Jodatome dran. aber
also T4 und T3, 3 schon mal.
Genau.
Als Eselsbrücke, genau.
Ja, und das war es dann auch schon wieder dazu.
Genau, wir können ja noch mal kurz was zu dem Regelkreislauf sagen. Also im Hypothalamus haben wir TRH. Genau, das Releasing-Hormon. Und dann haben wir in der Hypophyse dann nochmal TSH, was bekannter ist, was ausgeschüttet wird, was dann halt die Ausschüttung von T3 und T4 in den Thyreozyten stimuliert.
Genau, und das ist jetzt mal das Grobe. Und jetzt, wir haben kurz vorher überlegt, sagen wir das alles oder nicht? Aber wir sind nun mal ein Pharmazie-Podcast und wir wollen ja auch hier die Pharmazeuten mit Wissen versorgen. Deswegen wird es jetzt einmal ein bisschen pharmazeutisch. Und zwar hat Maria gerade gesagt, in der Hypophyse wird dann eben TSH ausgeschüttet und das reguliert dann eben die Freisetzung und beziehungsweise die Bildung der Schilddrüsenhormone. Und da ist der erste wichtige Punkt die Jodination.
Mhm.
Und zwar wird Jod über den Natrium-Jodid-Symporter in den Thyreozyten, also das sind da die Zellen, aufgenommen. Und dann weiter ins Kolloid übers Pendrin, das ist so ein Chlorid-Anion-Austauscher, ins Kolloid befördert, das Jodid. Und dann haben wir im Kolloid die Peroxidase, die das Jodid zu Jod oxidiert. Dieser Vorgang ist die Jodisation. Das erste, die Aufnahme, war die Jodination. Sehr wichtig im Staatsexamen, dass man das so weiß. Und dann werden von dem Thyreoglobulin, das ist ein Molekül, was eben da vorhanden ist, die Tyrosinreste jodiert. Und dann kommt ein weiteres wichtiges Enzym dazu, und zwar die Peroxidase.
Mhm.
Da greifen wir auch später Arzneimittel an. Das ist wieder der Grund, warum wir das jetzt hier alles erklären. Und zwar werden intramolekular 2 jodierte Tyrosinreste gekoppelt. Und das passiert eben durch die Peroxidase. Und dann haben wir sozusagen unser Thyreoglobulin, was jodierte Reste hat. Und 2 jodierte Reste sind eben aneinander gekoppelt.
Genau. Das Ganze ist jetzt aber noch nicht freigesetzt. Also dazu brauchen wir jetzt nämlich nochmal TSH, was dann eben die Endozytose fördert. Und dann werden eben die Tyrosinreste abgespalten durch lysosomale Enzyme. Das Ganze nennt sich dann Proteolyse. Und dann können wir eben T3 und T4 freisetzen über einen gewissen Transporter. Und der nennt sich Monocarboxylat-Transporter. Wir haben uns immer gemerkt, MOT 8 und 10, glaube ich, als wir besprochen haben.
MCT, oder? Hatten wir?
Ja, MCT, genau. Klar. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen.
Ich kann sie auch nicht lesen. genau. Ja, und das ist der ganze Punkt. Also, was wir euch hier nochmal kurz vielleicht zusammenfassend mitgeben wollten. Also, wir merken daran, warum ist Jod wichtig, weil Jod eben sozusagen an die Tyrosinreste geht. Und wir haben ja gesagt, Tyrosinrest plus Jod ist eben unser Schilddrüsenhormon. Deswegen muss dieser Tyrosinrest eben vom Thyreoglobulin auch abgespalten werden.
Ja.
Und wichtig ist hier auch, das Ganze ist TSH reguliert. Das heißt, sowohl die Aufnahme von dem Jodid als auch die Endozytose sind über TSH reguliert. Deswegen ist unser TSH wichtig, was natürlich auch bei Erkrankungen teilweise fehlen kann. Und ja, war jetzt sehr detailliert, aber ich finde es relativ wichtig, deswegen.
Genau, vielleicht einmal noch kurz, was TSH bedeutet. Das haben wir auch noch nicht gesagt. Das ist halt das thyreoide-stimulierendes Hormon, also ja.
Wie auch immer man den lateinischen
Begriff ausspricht. Und das wird eben von der Adeno-Hypophyse freigesetzt und ist ein Glykoprotein.
Genau, das ist generell bei den Hormonen ganz interessant, weil sozusagen es gibt ja immer die, wie Maria am Anfang schon meinte, TRH, also das Releasing-Hormon, was in der im Hypothalamus gebildet wird. Und dann wird immer in der Hypophyse noch ein stimulierendes Hormon oder ein inhibierendes Hormon gebildet. Und das ist in dem Fall hier eben das TSH, das Stimulierende.
Genau. Und vielleicht nochmal, wie das transportiert wird. Das geht eben über thyroxinbindendes Globulin und Präalbumin.
Genau. Und was auch noch vielleicht wichtig ist, wir reden ja immer von T3 und T4. T4 ist das, was von den Konzentrationen her höher ist, was sozusagen auch mehr sezerniert wird. Trotzdem ist T3 sozusagen das Hochaktive. Und man würde sozusagen T4 dejodieren, um dann T3 zu bekommen. Man könnte aber auch T3 nochmal dejodieren, dann wäre es wieder inaktiv. Und genau, T4 hat eine deutlich längere Halbwertszeit, deswegen ist es auch das, was man als Medikament gibt. Ja. Und weil eben sozusagen auch der Körper selbst es dann halt in die aktive Form umwandelt, wie er es braucht. Und man sozusagen nicht die Gefahr von einer Überdosierung so doll hat, weil man ja eine nicht so aktive Form gibt. T4 ist auch aktiv, aber eben lange nicht so aktiv wie T3.
Muss eben noch umgewandelt werden. Also man gibt dann die Vorstufe so ein bisschen, ja, genau. Hat halt bis zu einer Halbwertszeit von 7 Tagen, T4. Genau. Genau. Und dann wollten wir noch dazu sagen, dass jetzt, wenn das T3 und T4 wieder in die Zelle aufgenommen werden muss, macht das eben auch MCT8. Und ja, dann gibt es halt eben ein Thyroid-Hormonrezeptor, das ist ein nukleoärer Rezeptor und der kann dann eben bestimmte Gene ablesen und der verursacht dann verschiedene Wirkungen, die dann auch gleich wichtig sind für unsere Krankheitsbilder und damit kann man sich die eigentlich ganz gut herleiten.
Genau, ich fand das immer sehr spannend, dass sozusagen die Schilddrüse so viel machen kann.
Ja, das ist so verrückt.
Genau, also wie Marie schon meinte, es ist eben ein nuklearer Rezeptor, deswegen kommt es dann zur verstärkten Expression von mRNA und die führt eben zu verschiedenen Dingen. Und zwar einerseits der Energieumsatz wird gesteigert, genauso wie der Sauerstoffverbrauch und die Wärmebildung, außer im Gehirn, habe ich gelesen. In der Leber wird die Glykogenolyse, also die Auflösung der Speicherform der Glucose und die Gluconeogenese, also die Herstellung von Glucose, gesteigert. Das Ganze ist dann insulinantagonistisch.
Genau, dann haben wir noch mehr LDL-Rezeptoren in der Leber.
Genau.
Was ich auch sehr interessant finde, dass wir dann mehr Beta-1-Rezeptoren haben, kardial. Mhm. Und das kennt man ja auch, finde ich, als Krankheitsbild bei Hyperthyreose. Aber wie gesagt, erklären wir noch gleich, wenn man diese Unruhe hat. Und
Tachykardie.
Genau. Genau, und es wirkt auch anabol in physiologischen Konzentrationen.
Genau, außerdem ist die Lipolyse im Plasma gesteigert und was ganz wichtig ist bei den Schilddrüsenhormonen, die sind wichtig für Längenwachstum, für Organfunktion, Organwachstum, besonders auch für Knochen- und Hirnentwicklung. Und da ist zum Beispiel wichtig, warum eine Frau in der Schwangerschaft auf jeden Fall keinen Schilddrüsenhormonmangel haben sollte und auch eben bei Kindern das super wichtig ist, weil sonst eben Entwicklungsstörungen entstehen können.
Genau, ist halt super wichtig auch dann für die Ausbildung des ganzen Nervensystems, haben wir gesagt. Und auch die GT-Motilität ist beeinflusst.
Genau, also es ist super interessant, wie viele Sachen die Schilddrüse eigentlich macht, dafür, dass sie nur 20 bis 25 Gramm wiegt und da so in unserem Hals irgendwie steckt.
Voll, ich finde es richtig krass.
Ja.
So, jetzt kommen wir so langsam mal in Richtung Schilddrüsenerkrankungen.
Mhm.
Und ich finde das super interessant, wie sich die Schilddrüse so selber reguliert. Denn es gibt entweder, also wenn man jetzt einfach nur auf den Patienten guckt, das Erkrankungsbild, wenn wir jetzt nur die Schilddrüse betrachten, dass wir eine sehr, sehr, sehr große Schilddrüse haben können, was sich dann Struma nennen würde.
Das müsst ihr mal googeln, wenn ihr das nicht kennt.
Das erkennt man.
Wie nennt man das? Kropf?
Kropf, genau.
Kropf, genau. Das sieht aus wie so ein Kragen oder so. Es ist so wild. Also diese Bilder, die wir bei der Uni hatten. Also wenn ihr das nicht kennt, googelt das mal. Das ist so krass. Wir haben ja gesagt, die ist so 20 bis 25 Gramm. Das heißt, die ist nicht so groß. Aber wie riesig die werden kann.
Ja.
Ich würde mal gerne wissen, wie viel die dann wiegt.
Ich glaube, vielleicht bis zu 300 Gramm oder so. Ich glaube, die wird richtig groß.
Ja,
und kleiner Side-Fact, das erinnere ich auch noch an aus der Uni, war mal mein Lieblingsthema in Bio. Es nennt sich nämlich auch Kohlkrankheit, denn ja, wenn Kohlarten verstoffwechselt werden, verbrauchen sie eben überdurchschnittlich viel Jod. Und da kommen wir ja auch schon gleich, was der Grund ist von einem Stoma, nämlich Jodmangel.
Mhm.
Und deswegen hatten früher die Leute während Krieg, wo es halt wirklich nur einfache Lebensmittel gab oder einfach anzubauende, haben die halt sehr viel Kohl gegessen. Deswegen hatten die halt alle also sehr, sehr überdurchschnittlich viele Stoma.
Ja, und auch interessant, deswegen gibt es Jodsalz bei uns. Also genau. Deswegen wird dem Salz Jod zugesetzt, damit wir, damit wir keine Stoma kriegen.
Ja, ich finde das schon cool.
Genau, vielleicht kann man dazu sagen, das ist grundsätzlich erstmal nicht super gefährlich. Was es nur geben kann, ist jetzt nur so Side-Fact, weil ich das noch vom Stecks weiß und jetzt hier erzählen möchte. Es kann dann zu so heißen Knoten kommen.
Genau.
Und dann wird sozusagen so eine Autonomie der Schilddrüse entstehen und dann kommt es eben zu so einer Überfunktion. Und das ist sozusagen das, was gefährlich werden kann am Stroma. Ja. Aber grundsätzlich, wenn jetzt erstmal die Schilddrüse ein bisschen größer wird, vor allem heutzutage, kann man ja Jod super leicht supplementieren. Das ist ja...
Genau, und die Schilddrüse wächst halt eben, weil sie diesen Mangel an Schilddrüsenhormonen halt ausgleichen möchte, weil wir eben, genau, dann weniger Schilddrüsenhormone einfach bilden können, weil wir kein Jod haben. Das ist quasi der Baustein dafür.
Haben wir ja schön erklärt vorhin.
Ja, auch wenn das vielleicht ein bisschen detailliert war, aber das Jod sollte man mitgenommen haben, dass es da auf jeden Fall drin sein muss. Und genau, dann haben wir halt mehr TSH als Rückkopplungsmechanismus und das ist ein Wachstumshormon, deswegen wächst die.
Ja. Finde ich schon cool.
Ich finde es auch cool. Und dann zum Gegenteil. Es gibt nämlich auch ein Schrumpfen. Genau, und deswegen wollen wir jetzt überleiten zu der Schilddrüsenunterfunktion Hypothyreose. Das andere, was es noch gibt, ist die Hyperthyreose. Aber erstmal jetzt Hypo.
Genau.
Also O immer unter. Genau.
Genau, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass eben die Schilddrüsenhormone wichtig sind für Längenwachstum, Organentwicklung, auch besonders Hirnentwicklung. Und deswegen ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass es ein Neugeborenen-Screening auf Schilddrüsenunterfunktionen gibt. Mhm. Das heißt, jedes Baby wird untersucht, genau, weil das halt einfach für die ganze Entwicklung des Menschen sehr, sehr wichtig ist.
Genau.
Und die Schilddrüsenunterfunktion kann jetzt mehrere Ursachen haben.
Genau, das unterteilt man in zwei verschiedene Sachen, primäre Ursachen und sekundäre Ursachen. Die primären Ursachen würden jetzt direkt, also primär immer so direkt die Schilddrüse betreffen. Das heißt, die Schilddrüse ist irgendwie pathologisch verändert. Zum Beispiel bei einem Hashimoto, das erklärt euch Tabea gleich noch, bei Tumoren oder durch eine Radiobehandlung, aber das kommt am Ende nochmal. Dann gibt es aber auch noch sekundäre Ursachen. Sekundäre, also sekundär, die sind eher etwas weiter weg. Und hier geht es eben um den hormonellen Regelkreis, der betroffen ist. Und deswegen kann halt entweder der Hypothalamus oder die Hypophyse gestört sein, was wir ja gerade am Anfang schon angesprochen haben mit TRH und TSH.
Genau, und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu den Symptomen. Ich weiß nicht, ob du das, also das war, glaube ich, so das Hauptsymptom, was man für Stecks gelernt hat. Also man hat einerseits halt gelernt, was macht die Schilddrüse, beziehungsweise die Hormone. Das heißt, wenn wir jetzt weniger haben, natürlich haben wir erniedrigte Körpertemperatur, wenn die für die Wärmebildung da sind. Wir haben verminderte geistigen Antrieb, wir haben Bradykardie in dem Fall, also verringerter Herzschlag, weil wir ja eben weniger Beta-Rezeptoren am Herz bilden, Beta 1. Und auch sowas wie Übergewicht, weil wir haben ja gesagt, die Schilddrüsenhormone steigern den Energieumsatz, heißt weniger Energieumsatz, leichter Übergewicht. Und was aber, glaube ich, auch allen so im Kopf geblieben ist, sind diese Myxödeme.
Genau, das sind dann Einlagerungen von Glucosaminoglykan in die Subcutis durch einen Hyaluronidasemangel. Und Glucosaminoglykane erklären wir auch in einer anderen Folge, wenn ihr da reinhören wollt. Nur mal so am Rande.
Genau, aber ich denke fast, ja, die anderen Symptome sind mindestens genauso wichtig, nur das war irgendwie so ein spezielles Symptom.
Genau.
Vielleicht lag es auch an unserem Prof, dass wir das alles so besonders gelernt haben.
Wie behandeln wir das jetzt?
Wie behandeln wir das? Beziehungsweise nochmal ganz kurz zurückzukommen zum Hashimoto. Also wichtig ist vielleicht hier zu sagen, Hashimoto ist noch ein bisschen mehr als nur eine Schilddrüsenerkrankung.
Ja.
Hashimoto ist halt eine Autoimmunerkrankung. Bedeutet, wir haben, also Autoimmun ist ja immer, der Körper richtet sich mit seinem Immunsystem gegen sich selbst. Bedeutet, wir haben Entzündungen und zwar im ganzen Körper. Also es betrifft eben auch die Schilddrüse. Wir haben dadurch eben eine Schilddrüsenunterfunktion. Und ja, es gibt aber noch super viel mehr. Und wie gesagt, ich habe eine Freundin, die das jetzt diagnostiziert bekommen hat, die netterweise netterweise einige Fragen mir beantwortet hat. Und muss halt dazu sagen, das ist jetzt kein Lehrbuchfall, sondern das ist jetzt einfach wirklich die Praxis. Das bedeutet jetzt nicht, ich glaube, Hashimoto ist generell sehr individuell. Aber das ist jetzt einfach nur mal, ja, dass ihr ein bisschen was aus der Praxis hört. Also bei ihr war es eben so ein Symptom, was sie meinte, was eigentlich gar nicht so Hashimoto bezogen immer ist. Aber sie hatte ganz starke Muskelschmerzen, dass sie teilweise wirklich nicht laufen konnte. Und auch Muskelkrämpfe, wenn sie einfach irgendwie, sie meinte, wenn sie sich die Zähne geputzt hat, dann hat ihre Hand so doll gekrampft, dass das irgendwie nicht ging. Aber das ist wohl nicht so sehr Hashimoto-typisch. Was sie vor allem auch hatte, ist eben diese Müdigkeit und dass sie wirklich teilweise morgens nicht aufstehen konnte, weil sie wirklich keine Kraft hatte und einfach diese starke Erschöpfung und eben auch diesen erniedrigten Energieumsatz hat sie auch gemerkt, dass sie sich sehr gesund ernährt hat, aber trotzdem irgendwie eher zugenommen hat. Und ja, dann ist es natürlich so, wenn Ärzte Verdacht auf Hashimoto haben, dann kann man eben relativ einfach einen Antikörpertest durchführen und dadurch diagnostizieren. Und genau, so war das bei ihr dann im Endeffekt auch. Und jetzt ist es so, das können wir vielleicht generell sagen, bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist es relativ logisch, man gibt eben Schilddrüsenhormone. Man hat ja zu wenig, deswegen führt man welche zu. Was ich da ganz interessant finde, es gibt ja nicht so richtig so eine Standarddosierung.
Nee, man beginnt ganz niedrig erstmal mit, also wir sind hier im Mikrogrammbereich. Ich fand das immer total cool, wenn wir so geblistet haben in der Apotheke. Dann war immer dieses Mikrozeichen da. Ne?
Ja, 25 Mikrogramm ist so die
Startdosis. Genau, ist die Startdosis. Und dann muss man schauen, ne, wie hoch, wie weit.
Genau, sie hat auch gesagt, sie ist alle 3 Monate aktuell zum Blut abnehmen und dann werden immer die Blutkonzentrationen gemessen und dementsprechend dann erhöht. Ich glaube, auf bis zu 200 Mikrogramm kann man theoretisch erhöhen. Und das ist dann eben das, was man bei einer Schilddrüsenunterfunktion macht. Bei Hashimoto ist es jetzt so, dadurch, dass es eben, wie gesagt, eine Autoimmunerkrankung ist, äußert sich das halt im ganzen Körper. Sie meinte, was zum Beispiel bei ihr ist, was auch nicht so viele haben, aber sie merkt es auch im Gesicht, dass sie dadurch so unreine Haut, so aknemäßig wieder richtig bekommen hat. Dass man eben da die Entzündung spürt. Andere haben halt im Darm die Entzündung. Was auch ganz spannend ist, ist eben, dass viele Leute auch glutenfrei sich ernähren, weil oder generell eine entzündungsarme Ernährung. Genau, weil sowas wie Gluten, vor allem Weizen, ist halt sehr, eben nicht entzündungsarm, dass man da dann eben die Ernährung auch anpasst. Was sie auch meinte, was sie macht, ist sehr gut auf die Nährstoffe achten, dass sie da alle Mängel ausgleicht. Teilweise wohl auch, dass sie, das fand ich auch ganz interessant, Aminosäuren zu sich nimmt, weil sie ja auch im Endeffekt die Schilddrüse wieder ein bisschen aufbauen muss. Wir haben ja vom Schrumpfen geredet. Und das sind ja auch Bausteine für die Schilddrüse, deswegen auch Aminosäuren, fand ich auch ganz interessant. Und ja, genau, das sind so die Punkte, die noch vielleicht dann hinzukommen. Und sie meint, es gibt eben super viele, also für Hashimoto gibt es immer einen Auslöser, dass die Krankheit ausbricht. Und es gibt dann auch Auslöser für so Schübe. Das gibt so Schübe bei so Autoimmunerkrankungen oft. Und sie meint, es kann so ein bisschen alles sein. Also es kann teilweise Polyester aus der Kleidung sein, es kann Schimmel sein, es kann irgendwelche Luftverschmutzung sein, es kann Stress sein, es können eben Nährstoffmängel sein. Viele haben das auch nach der Schwangerschaft, dass sich Hashimoto entwickelt, weil die Hormone so anders sind. Wir haben ja auch gesagt, es ist sind Hormone, ne? Also dass da der ganze Regelkreislauf ein bisschen auseinanderfällt. Ja, und genau, das ist so. Der sind so die Punkte, die ich ganz interessant noch fand.
Die sie uns noch mitgegeben hat, genau. Vielleicht noch mal was zu den Einnahmehinweisen, wenn man L-Thyroxin einnimmt. Das sollte unbedingt vor dem Essen eingenommen werden, weil sonst die Bioverfügbarkeit verringert ist.
Halbe Stunde,
30 Minuten.
Und ganz wichtig ist eben auch komplett nüchtern. Also manche trinken dann morgens einen Kaffee, aber Kaffee auch gut. Auf keinen Fall. Kaffee und kalziumhaltige Lebensmittel verringern das eben auch. Auch nicht zusammen mit anderen Medikamenten, sondern wirklich am besten morgens aufstehen, die nehmen, halbe Stunde gar nichts und dann. Und ich habe auch gelesen, es gibt jetzt auch neuere Studien, weil früher wurde immer gesagt, es muss morgens sein, weil es praktisch besser aufgenommen wird. Aber es gibt jetzt mittlerweile wohl auch Studien, dass man es auch ganz gut abends einnehmen kann. Dann 2 Stunden vorher nichts gegessen haben und nochmal eine halbe Stunde dann nichts essen.
Ja.
Und es muss halt immer zum gleichen Zeitpunkt passieren am besten.
Genau, also Hormone sind da einfach sehr sensibel. Zirkadianer Rhythmus, haben wir schon öfters mal drüber gesprochen. Okay, ich glaube, dann kommen wir jetzt einmal zu der Schilddrüsenüberfunktion, die Hyperthyreose. Und da wollen wir erstmal verschiedene Ursachen besprechen. Also es gibt die nicht-immunogene Form. Das kann halt eine funktionelle Autonomie zum Beispiel sein. Und es gibt immunogene Form. Immunogen bedeutet halt, wir sprechen jetzt auch wieder über autoimmune Prozesse, die einfach entgleisen. Da gibt es den Morbus Basedow. Das ist eine Autoimmunerkrankung und das sind dann von B-Lymphozyten gebildete Immunglobuline, die halt agonistisch zu TSH wirken. Also agonistisch bedeutet, sie stimulieren die gleiche Wirkung wie TSH und haben halt so eine langanhaltende Stimulation. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was wir bei der Hypothyreose, also die Unterfunktion für Symptome hatten, haben wir jetzt genau die umgedrehten Symptome. Also wir haben einen erhöhten Grundumsatz. Die Patienten sind meistens mega dünn und man weiß gar nicht, wieso, weil die halt einfach super viel essen können. Die schwitzen meistens viel. Genau, dann gibt es halt eben diese Tachykardie, also eine erhöhte Herzfrequenz und auch voll das Kardinalsymptom Haarausfall.
Das ist, meine ich, auch bei der Unterfunktion auch ein Ding.
Auch, genau. Ja. Wie gesagt, Tabea meinte auch gerade, es gibt auch tatsächlich Leute, die können auch bei einer Überfunktion zunehmen. Aber ich glaube, der größere Teil nimmt halt ab. Ja, und Angst- und Panikattacken sind
Symptome. Und dann, was wir immer noch gelernt haben, wir haben immer in der Uni so diese Trias gelernt. Das heißt, die Tachykardie war da wichtig. Dann ein Struma gibt es eben auch dann, weil die Schilddrüse eben wächst. Und der Exophthalmus. Das, da haben wir immer, ich habe immer dieses Bild von dieser Frau vor Augen. Ich weiß nicht, ob du das auch hast.
Nee.
Also Exophthalmus bedeutet, ach, die Augen, ne? Genau, ja, dass ja, sozusagen genau. Der Augapfel so heraussteht. So.
Oh Gott, ja.
Also sind so richtige so Glubschaugen. Genau, und das ist eben auch ein Anzeichen von einer Überfunktion.
Genau, was noch ganz wichtig ist, was ich noch ergänzen würde. Es kann noch eine thyreotoxische Krise geben.
Mhm.
Das ist eine sehr gefährliche Stoffwechselentgleisung und die hat auch tatsächlich eine Letalität von nur 50%. Das ist quasi.
Ich würde nicht sagen nur. Es kann nur 50.
Naja, ach so, ich finde es auch voll viel, wollte ich damit ja sagen. Und da hat man dann eine Tachykardie, Hyperthermie, Bewusstseinsstörung, kann bis zum Koma gehen, Erbrechen und Übelkeit und Durchfall.
Mhm.
Und das muss direkt behandelt werden.
Ja.
Und man operiert auch als erste Wahl.
Genau.
Also man kann auch Medikamente geben, ne? Also,
ja, wobei man sagen muss, zu Medikamenten kommen wir gleich, richtig. Die wirken halt auch nicht sofort. Ne? Deswegen bei dieser Krise würde man tatsächlich operieren. Direkt operieren. Ja.
Ja, genau, aber das ist ja vielleicht eine ganz gute Überleitung.
Mhm.
Denn jetzt haben wir ja zu viele Hormone, das heißt, bringt ja nichts, noch welche zu geben.
Das wäre wahrscheinlich schlecht.
Ja, das heißt, wir müssen jetzt die Hormonbildung unterbinden.
Genau, wir haben hier die Thyreostatika und die chemische Gruppe sind die Thioamide.
Genau, da haben wir die Wirkstoffe Thiamazol, Carbimazol und Propylthiouracil.
Genau, vielleicht so nur chemisch, pharmazeutisch. Carbimazol ist die Vorstufe von Thiamazol.
Genau.
Und was ist noch wichtig beim Propylthiouracil?
Genau, das ist eben das Medikament, was man theoretisch auch noch in der Schwangerschaft geben könnte. Genau, und wie ist jetzt der Wirkmechanismus von den Thioamiden? Es ist eben so, dass die Peroxidase gehemmt wird.
Irreversibel?
Irreversibel.
Mhm.
Und bei höheren Konzentrationen auch die Jodierung. Genau, und wir haben aber einen verzögerten Wirkeintritt.
Genau, das ist wichtig. Das wirkt erst nach 1 bis 4 Wochen. Deswegen haben wir auch gerade gesagt, bei der thyreotoxischen Krise müsste man eben operieren, weil die Thyreostatika hier jetzt direkt dann nicht sofort wirken und helfen würden. Vielleicht ganz kurz, UAWs haben wir jetzt auch bei den Schilddrüsenhormonen gar nicht gesagt. Da ist es vor allem so Kopfschmerzen, Schwindel, Schlafstörungen. Und hier ist es mehr so gastrointestinale Störungen. kann tatsächlich auch zu Vorhofflimmern kommen oder zur Agranulozytose, weswegen man dann immer auf Fieber achten muss.
Genau. Kennt man auch vom Metamizol, da kennt man Agranulozytose auch als Kardinal-UAW. Und das ist eben, weil, also jetzt bei den Thioamiden entsteht diese Nebenwirkung eben, weil wir die Myeloperoxidase auch hemmen.
Genau. Genau. Dann vielleicht noch ein anderer Stoff, der auch als Thyreostatikum eingesetzt werden kann, nämlich das Perchlorat.
Genau.
Das würde nämlich eine lang anhaltende Hemmung der Jodination zur Folge haben und auch dadurch würden dann eben unsere Schilddrüsenhormone weniger werden, beziehungsweise eben die Synthese und ja, wir haben ja die Jodination vorhin erklärt. Wenn die gehemmt wird, haben wir weniger Schilddrüsenhormone.
Genau, vielleicht nochmal als Wiederholung. Jodination, Aufnahme, Jodid ins Follikelepithel und Jodisation ist die Umwandlung von Jodid zu Jod.
Mhm, durch die Peroxidase.
Genau.
Mhm.
Was wir vielleicht nochmal dazu sagen können, wir haben jetzt die konservative Therapie besprochen. Es gibt aber auch noch die definitive Therapie.
Mhm.
Das ist jetzt die OP, also die Entfernung sogar, kann man machen. Oder man kann auch eine Radiojodtherapie machen.
Genau, weil das finde ich super spannend an der Radiojodtherapie. Man kann, wenn man sozusagen, man würde Jod geben,
mhm,
was radioaktiv ist. Und genau, man kann sich sicher sein, wenn man Jod gibt, dann landet es in der Schilddrüse.
Richtig, ja.
Und dann würde das dort eben strahlen und dadurch Schilddrüsengewebe kaputt machen, was ja zu viel ist.
Ja.
Und dadurch würde dann die Schilddrüse wieder kleiner werden.
Ja.
Schon cool.
Ja, ich finde es auch cool. Was ich auch noch sehr interessant finde, ist das Thema Plummerung.
Plummerung, wirklich.
Das wurde auch immer gefragt.
Ja.
Das ist eben so, dass man Kaliumjodid vor einer OP zum Beispiel gibt. Und das dient dann so ein bisschen als Schutz, weil wir dann eben eine Verkleinerung der Schilddrüse haben durch das Kaliumjodid. Und deswegen, wenn man jetzt die Schilddrüse dann operiert sozusagen, dass man dann, wenn man in das Gewebe reinschneidet, dass dann nicht so viele Schilddrüsenhormone freigesetzt werden.
Weil sonst kann es wieder zur thyreotoxischen Krise kommen, wenn wir auf einmal so viele Schilddrüsen haben.
Der Kreislauf schließt sich.
Jo. Und damit schließt sich auch die Folge. Also ich fand das Thema super spannend. Ich meine, dass das, dann können wir ja mal liebe Grüße an Christian sagen, dass er sich das schon
ganz am Anfang gewünscht hat.
Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat.
Aber es hat 40 Folgen gedauert.
Na, er hat sich nicht bei Folge 1 gewünscht, aber schon relativ am Anfang. Also, ja.
Ja, wir wollten uns nochmal bei einer Followerin bedanken. Wir haben so ein liebes Paket bekommen.
Jetzt heute grüßen wir alle. Also liebe Grüße an Christian, liebe Grüße an unsere Followerin. Ja, wir haben so süße Beute bekommen. Und liebe Grüße nochmal an die Freundin von mir. Ich erwähne sie jetzt mal nicht namentlich, Datenschutz hier. Und ja, vielleicht die Einnahme der Schilddrüsenhormone, vielleicht habt ihr das ein bisschen mitgenommen, wenn ihr Leute kennt, weil ich habe das echt in der Apotheke jetzt schon häufiger gehabt bei so Medikationsanalysen, dass die Patienten einfach ihre Schilddrüsenhormone falsch einnehmen. Und das ist ja schon super relevant, weil der Arzt erhöht und erhöht, weil nichts passiert.
Richtig. Naja, wieso passiert nichts? Es verschwindet halt im Brötchenbrei.
Ja.
Sorry.
Ja. Nee, stimmt ja. Und ja, ansonsten.
Oder in der Salamistulle.
Okay. Reicht jetzt.
Was, wenn ich denke an so einen älteren Opa, der isst doch noch seine Salamistulle. Aber gut.
Ja, im Kaffee.
Ja, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr nochmal und wir hoffen, dass wir jetzt hier, wir starten richtig motiviert.
Ja, wir haben Bock aufs neue Jahr. Mal schauen, was da noch alles so kommt.
Mhm.
Wir freuen uns drauf, wir hoffen ja auch und
dann sehen wir uns das nächste Mal bei
Tablettentag.
Tschüss.
Ciao.